Herzlich willkommen zum Podcast Filtrum. Wir sind
Lisa,
Johannes,
Lissy
und ich bin Jerry. Wir als Studentenausschuss der EU zum unbedingten Schutz des deutschen Wortschatzes, auch genannt Wortschatzschutzausschuss studentischer Sprachschützer, sehen uns verpflichtet zu überprüfen, ob die Richtlinie 1 2019 eingehalten wird.
Wie alle wissen sollten, ist diese ja am 1. Februar 2019 in Kraft getreten. Dahin verankert ist eine Liste von 200 Wörtern, die man wissen muss, um zum Wintersemester 19/20 an einer deutschen Hochschule zugelassen zu werden.
Und wir fühlen uns natürlich dazu verpflichtet, die Umsetzung dieser Richtlinie zu überprüfen. Wir sind mal in Karlsruhe auf die Straße gegangen und haben stichprobenartig den Kenntnisstand der Passanten überprüft.
Überlegt doch mal, welche dieser Erklärungen findet ihr am überzeugendsten? Und vielleicht lernt ihr sogar noch was.
Begriff Nummer 1 ist die IKEA-Klausel.
Was ist denn eine IKEA-Klausel?
IKEA-Klausel besagt, dass in einem Bausatz für Möbelstücke mindestens 3 unnötige Teile drin sein müssen und eine Anleitung bestehend aus mindestens 4, maximal 20 Bildern, die einem überhaupt keinen Aufschluss darüber gibt, was man letztendlich bauen soll. Im Prinzip ist das Ganze eigentlich nur ein Kunstbausatz, um sich selbst zu verwirklichen und der kreativen Ader freien Lauf zu lassen. Und der Gewinner ist ja letztendlich der, der am meisten Teile übrig hat, weil weniger ist ja mehr, ne?
Eine IKEA-Klausel, das hört sich so an, als müsste man, wenn man auszieht, ja, so sein Zimmer wieder neu möblieren mit IKEA-Einbauschränken und so. Also wenn man auszieht und die ganzen Möbel sind alle kaputt und sehen kacke aus, dann gibt es bestimmt im Mietvertrag so eine IKEA-Klausel, dass man sich dann sozusagen neue IKEA-Sachen kaufen muss und die dann da reinstellen muss, dass das Zimmer wieder möbliert ist.
Hast du noch eine Idee, was die IKEA-Klausel sein könnte?
Also eine IKEA-Klausel ist, wenn man zum IKEA geht und man darf erst mit einer bestimmten Anzahl an geklauten IKEA-Stiften wieder rausgehen.
Mein Rekord sind 53.
So das Kleingedruckte, was auf den IKEA-Bauanleitungen steht, das man auf jeden Fall umsetzen muss, weil sonst das IKEA-Möbelstück zerbricht.
Oh, das sieht aber schlecht aus für Deutschland. Von den Befragten kann wohl keiner zum Wintersemester 2019 an einer deutschen Hochschule anfangen zu studieren. Die richtige Antwort wäre nämlich ein im BGB stehender Paragraf gewesen, der den Kunden das Recht gibt, Waren zurückzugeben oder umzutauschen, wenn sie aufgrund einer fehlerhaften Anleitung bei der Montage einen Fehler gemacht haben. Obwohl die meisten der Befragten einen direkten Bezug zu IKEA hergestellt haben, ist es kein Gesetz, das sich nur auf IKEA bezieht. Da von hier jedoch die wohl meisten und bekanntesten Aufbauanleitungen stammen, hat sich der Begriff IKEA-Klausel vor allem bei den Juristen durchgesetzt. Machen wir weiter mit dem nächsten Begriff, das Respektblatt.
Was ist denn ein Respektblatt?
Ich glaube, ein Respektblatt ist, wenn man über den Campus läuft, von einer Hochschulgruppe einen Flyer bekommt, von sonst was, und man ja eigentlich überhaupt nicht haben will, aber man nicht Nein sagen will, und aus Respekt nimmt man dann das Blatt von dem entgegen. Und dann hat man ein Respektblatt genommen.
Ja, und zwar, das geht auch tatsächlich zurück bis ins Mittelalter. Wenn da jemand nämlich etwas gesagt hat, was jemanden beleidigt hat oder wo sich jemand beleidigt gefühlt hat, dann wurde ihm ein Blatt vor den Mund gehalten. Das war das Respektblatt tatsächlich. Und viel interessanter aber daran ist, also das ist erstmal vielleicht nicht so von Belang, aber die Redensart kein Blatt vor den Mund nehmen kommt nämlich daher, dass man, wenn man sagen will, was man will, also wenn man da sich nicht einschränken lassen will, was man sagt, dann sagt man ja auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Und dieses Blatt, was man dann eigentlich vor den Mund nehmen würde, wäre das Respektblatt.
Das Respektblatt ist ein Pendant zum Extrablatt, ein Restaurant, in dem über respektable Themen diskutiert wird.
Respektblatt könnte natürlich auch sein, dass wenn man jemandem Geld schenkt und es dem nicht einfach so in die Hand drücken will, dass man das noch in so einen hässlichen Briefumschlag steckt und irgend so ein hässliches Blatt Papier daneben steckt, dann ist es so ein Respektblatt.
Das Respektblatt ist eine Broschüre oder ein Heftchen, in dem Themen, die vielleicht sonst nicht so viel Respekt finden, einfach angesprochen werden und worüber diskutiert wird. Und
Bei den vielen kreativen Antworten ist es uns fast peinlich, den Begriff aufzulösen. Beim Respektblatt handelt es sich lediglich einfach nur um die erste, meist leere Seite eines Buches nach dem Titelblatt. Als Reaktion auf diese tollen Ideen haben wir aber schon in unserem Ausschuss eine Änderung der Bedeutung dieses Begriffes beantragt. Wir sind ja für die Flyer-Idee. Und weiter geht's mit dem Begriff Daktylogramm.
Was ist denn ein Daktylogramm?
Ein Daktylogramm ist ein spezifisches Diagramm, das die Evolutionsreihe eines Dinosauriers wiedergibt.
Weiß nicht, also ich meine, die Enten müssen ja auch irgendwie kommunizieren, weil du sonst nur rumquaken hörst, müssen ja auch irgendeine Schriftart und Weise haben. So. Und weil die zu dumm sind, sag ich mal, die ganz normale
sagen, Blindenschrift zu erlernen, haben die die halt spezielle Daktylogrammschrift.
Ja, Informationen über Generationen weitergeben, ne?
Ja.
Und so enden die sind ja schon nicht so dumm.
Ja, und die werden ja auch schon ziemlich alt. Und wenn die jetzt so generationsübergreifend irgendwelche Informationen übertragen wollen, dann muss da ja eine gemeinsame Sprache entstehen. Glaub, nicht nur das halt Quaken, was sie so...
Mit ihren Tatzen... Wer ist denn das? Flossen? Ne, das sind nicht mal scheiß Flossen. Was ist das denn? Das, was die auf jeden Fall an den Beinen haben, damit können die das so anordnen, wie so chinesische Schriftzeichen und so kommunizieren.
Ja, ein Daktylogramm gibt natürlich darüber Aufschluss über Flugsaurier. In Anbetracht des Gewichts, der Flugspannweite und des Alters des Dinosauriers kann man erschließen, wie weit er fliegen kann. Und die meisten können aber nicht weit fliegen.
Dieser Begriff hat tatsächlich weder was mit Dinos, Enten oder sonstigen Tieren zu tun. Jedem ist dieser Begriff aber sicher schon begegnet, allerdings unter einem Synonym. Dem einen vielleicht am Flughafen, dem anderen bei der wöchentlichen Folge der Lieblingskrimiserie. Schon eine Idee? Schauen wir mal nach der Wortherkunft. Daktylogramm setzt sich zusammen aus den griechischen Begriffen Daktylos, also dem Finger, und Gramma für Schriftzeichen. Beim Daktylogramm handelt es sich also ganz einfach um den Fingerabdruck. Der nächste Begriff ist Halbfranz.
Was ist denn ein Halbfranz?
Ein Halbfranz ist der eine Teil von einem siamesischen Zwilling, den man Franz genannt hat, und der andere ist Klaus.
Okay, hast du noch eine Idee, was ein Halbfranz sein könnte?
Eine kleine Person, die, also quasi die Hälfte von einer Person, und die heißt dann zufälligerweise Franz.
Also einfach jemand, der nicht groß genug ist für eine Person,
genau, ja.
Und deswegen auch nur einen halben Namen bekommen hat.
Genau, ja, das sieht, also hört sich eigentlich vernünftig an so.
Ein Halbfranz ist eine tollpatschige Person, weil man kennt so aus vielen Serien, dass so ein Franz oder so immer so tollpatschig ist und immer irgendwas macht oder so. Und ein Halbfranz klingt, das hört man schon, dass er immer nur halbe Sachen macht und nie etwas vollständig macht, weil er halt so verrückt und tollpatschig ist.
Was ist denn ein Halbfranz?
Vielleicht ist es einfach ein halbes Franzbrötchen. Und Franzbrötchen sind ja so Gebäcke aus Blätterteig mit Zimtfüllung.
Ja, Franzbrötchen sind ganz schön lecker. Tatsächlich kann man aber einen Halbfranz nicht essen, sondern lesen. Das Wort leitet sich ab vom Franzbrand, einem Buch, das aufwendig gebunden und komplett in Leder eingeschlagen wurde. Diese Technik des Buchbindens war früher in Frankreich sehr beliebt, daher die Kurzform Franz. Bei einem Halbfranz sind übrigens nur der Buchrücken und die Ecken mit Leder bezogen. Auch wir vier haben uns mal hingesetzt und uns Gedanken zu zwei Begriffen gemacht. Los geht's erstmal mit dem Schwabenspiegel.
So, Lissi, was ist denn der Schwabenspiegel?
Also, Schwaben, das sagt ja eigentlich schon sparsam und achten auf jeden Euro. Und der Schwabenspiegel ist ein Spiegel, der ein bisschen verzerrt, dass man so ein bisschen dicker wirkt. Weil dann denkt man sich eben, dass man nicht mehr so viel essen sollte und dann weniger Lebensmittel einkauft und dadurch eben auch spart. Und deswegen sieht man auch in vielen Einkaufshäusern mittlerweile Spiegel, die ein bisschen größer und schlanker aussehen lassen, weil man dann eben mehr kauft und sich denkt so, okay, sieht besser aus und deswegen auch der Schwabenspiegel.
Also das in den Kaufhäusern ist dann so das Gegenteil von dem Schwabenspiegel.
Ja, genau, weil die ja wollen, okay, dass du mehr Geld ausgibst. Aber Schwaben, die wollen ja sparen, deswegen... Ursprünglich war es genau andersrum gedacht, dass man ein bisschen verzerrt und dicker wird.
Sehr interessant. Ja, also ich muss jetzt leider die wahre Lösung sagen. Und zwar der Schwabenspiegel. Da gab es mal ein Schauspiel. Das wurde auch in dieser Region dann gemacht. Also die wollten Schneewittchen aufführen. Und an sich war die Produktion okay. Aber als sie dann den Spiegel rausgebracht haben, und dann Spieglein, Spieglein an der Wand zu sagen, der war halt sehr, sehr billig. Also es war nicht mal wirklich ein Spiegel. Und die Leute haben sich dann so drüber aufgeregt, und heutzutage nennt man, also ist der Begriff Schwabenspiegel einfach ein Begriff für ein schlechtes Theaterstück.
Lisa, was ist denn der Schwabenspiegel?
Ja, ich glaube, also die Schwaben sind ja generell sehr sparsame Leute, und gerade früher, als die Spiegel noch relativ teuer waren, das konnte sich jetzt nicht unbedingt jeder leisten und in die Wohnung hängen, da muss man halt Alternativen suchen und ist einfach an See oder an Teich oder irgendeine Pfütze gegangen. Da kann man sich ja auch drin spiegeln und das reicht dann zur Not auch. Und deswegen nennt man sowas, wenn man irgendwie sich in der Pfütze zum Beispiel spiegelt, das ist dann ein Schwabenspiegel.
Der Schwabenspiegel ist nämlich kein Gegenstand, sondern eine Person. Und zwar der Vorname Schwaben, den kennt man heute nicht mehr, der ist ausgestorben. Er wurde nämlich sogar auch verboten, diesen Namen jemandem zu geben, weil es nämlich der namensgebende Name für die Region Schwaben ist. Es gab ja früher die Spiegel-Familie, also die hießen Spiegel mit Nachnamen, und da war einmal der Schwaben-Spiegel, ein Sohn dieser Familie, und dann noch natürlich sein bekannter Zwillingsbruder Till Eulenspiegel. Und diese Familie hat damals eben die Ehre erteilt bekommen, weil sie gute Beziehungen natürlich hatten zu den Königen, die es wohl irgendwo gab da. Und die durften, weil sie dem König einen Gefallen getan haben, die Region benennen. Und das haben sie natürlich nach ihrem Sohn getan und sich Gott sei Dank für Schwaben entschieden und nicht für Till Eulen, sonst hieße heute die Region Till Eulen. Genau, der Schwabenspiegel ist eben eine Person, der wir diesen Regionennamen Schwaben heute zu verdanken haben.
War da schon die richtige Antwort dabei? Der Schwabenspiegel ist, ach, schaut doch einfach mal selber nach. Schließlich soll das hier ja spannend bleiben. Bevor ihr euch ans Nachschlagen macht, haben wir aber noch einen anderen Begriff für euch, das sogenannte Sofa-Problem.
Also das Sofa-Problem, ich glaube, das ist jedem ein läufiger Begriff oder jeder weiß zumindest, was damit gemeint ist. Und zwar das Sofa-Problem ist ganz klar das Problem, wenn man sich gerade auf die Couch oder eben aufs Sofa gesetzt hat, sich schön eingewickelt hat in so eine Decke, alles perfekt ist und dann aber die Fernbedienung zu weit weg liegt. Also das ist definitiv das Sofa-Problem, weil jeder kennt dieses Problem und jetzt gibt's halt endlich einen Begriff, der ist ganz neu, aber der wird wahrscheinlich sehr oft verwendet im Alltag, könnte ich mir vorstellen.
Ja, oder was ich mir auch vorstellen könnte, so die richtige, bequeme Position auf dem Sofa zu finden, wo einem irgendwie nicht der Arm einschläft und wo man nicht noch blöd auf dem Kissen irgendwie liegt, das ist auch ganz schön problematisch.
Für mich ist das Sofa-Problem ganz klar das Problem, wenn man umzieht und das Sofa mitnehmen will und dann halt so zu zweit das Sofa durch die Gegend trägt und dann hochkant mit dem Sofa nicht durch den Türrahmen passt. Und das Problem der ganzen Sache ist dann, dass man umgreifen muss, um das Sofa da rumzudrehen, um durch die Tür zu kriegen. Und dieses Problem, meistens ein sehr, sehr aufwendiges Problem, das Sofa da durch den Türrahmen zu bringen, das ist das Sofa-Problem.
Und wenn es dann im anderen Winkel auch nicht durch den Türrahmen passt, dann hat man ein richtiges Problem, weil es auch zu breit ist.
Naja, dann, das ist dann das Sofa-Super-Problem.
Alles klar. Ja, Johannes, du als unser Mathe- und Polstermöbel-Fachmann, was denkst du, was ist das Sofa-Problem?
Ja, das Sofa-Problem hat erstmal gar nicht so viel mit Mathematik zu tun, wie man denkt. Es hat tatsächlich was mit Umziehen zu tun. Wobei man beachten muss, es kommt aus dem Englischen, weil Sofa ist erstmal ein Übersetzungsfehler. In Wirklichkeit ist es so far, also so weit, weil früher, als es noch keine Aufzüge gab, da musste man ja diverse Sachen immer erstmal 3-4 Stockwerke hochtragen. Und wenn man das nicht alleine geschafft hat, dann stand man vor dem Sofa-Problem. Und da gab es halt einen ausgefuchsten Übersetzer ins Deutsche, der hat das Ganze halt dann zu dem Sofa-Problem gemacht, weil man ja häufig auch Sofas transportieren muss. Deswegen Sofa-Problem.
Das ist auch eine sehr schöne Erklärung. Ihr seid auch mit dem Gedanken an Umzüge gar nicht so weit davon weg. Es ist tatsächlich ein mathematischer Begriff aus der Geometrie und ich hoffe, ich erkläre es jetzt richtig. Ich habe mir das versucht, über Wikipedia ein bisschen anzulesen. Also man stellt sich vor, man hat einen Gang, der hat einen Knick um 90 Grad und man muss da jetzt ein Sofa drumrum kriegen, um diese Ecke sozusagen rum. Und das ist jetzt, muss man sich im Zweidimensionalen vorstellen. Und die Frage ist quasi, wie groß kann dieses Sofa maximal sein von der Fläche her, dass es gerade noch um diese Ecke eines 1 Meter breiten Ganges um 90 Grad rumgehen kann. Und man hat da schon was berechnet, aber ich glaube, das Sofa-Problem ist tatsächlich noch nicht gelöst. So, das war unser Podcast zur Erweiterung des Wortschatzes. Habt ihr alle Begriffe gekannt? Nein? Dann holt lieber das Wörterbuch raus und fangt an zu schmökern, sonst wird's eng mit der Hochschulzugangsberechtigung. Ach ja, ein Wort fehlt noch, und zwar unser Titelwort. Was ist das Filtrum? Als echter Naseweiß sollte man das wissen. Filtrum heißt die kleine Kuhle zwischen eurer Nase und der Mitte eurer Oberlippe. Danke an alle, die an unserer kleinen Umfrage teilgenommen haben. Wir hoffen, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß wie wir beim Aufnehmen.